Wir wollen fortfahren mit unserer Predigtreihe durch die Apostelgeschichte und so lade ich euch ein, Gottes heiliges Wort mit mir aufzuschlagen zur Apostelgeschichte Kapitel 2. Wir lesen miteinander die Verse 22 bis 37. Apostelgeschichte 2 ab Vers 22 und hier heißt es in Gottes heiligem Wort: Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus, den Nazaräer, einen Mann von Gott, vor euch bestätigt durch mächtige Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte tat, wie ihr selbst wisst. Diesen, hingegeben nach dem bestimmten Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen an das Kreuz geschlagen und umgebracht. Den hat Gott auferweckt, nachdem er die Wehen des Todes aufgelöst hatte, wie es denn nicht möglich war, dass er von ihm festgehalten wurde. Denn David sagt über ihn: Ich sah den Herrn alle Zeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, damit ich nicht wanke. Darum freute sich mein Herz und meine Zunge frohlockte, ja auch mein Fleisch wird in Hoffnung ruhen, denn du wirst meine Seele nicht im Hades zurücklassen, noch zugeben, dass dein Frommer Verwesung sehe. Du hast mir kundgetan, Wege des Lebens. Du wirst mich mit Freude erfüllen mit deinem Angesicht. Brüder, es sei erlaubt, mit Freimütigkeit zu euch zu reden über den Patriarchen David, dass er sowohl gestorben als auch begraben ist und sein Grab ist unter uns bis auf diesen Tag. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid geschworen hatte, von der Frucht seiner Lenden auf seinem Thron zu setzen, hat er voraussehend von der Auferstehung des Christus geredet, dass er nicht im Hades zurückgelassen worden ist, noch sein Fleisch Verwesung gesehen hat. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind. Nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er dies ausgegossen, was ihr seht und hört. Denn nicht David ist in die Himmel aufgefahren, er sagt aber selbst: Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel deiner Füße. Das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln: Was sollen wir tun, Brüder? Amen. Lasst uns beten. Oh, wir rufen dich an, Jesus, du Christus, du Herr. Und wir wollen dir die Ehre geben, indem wir jetzt hören auf dein Wort, das du gesprochen hast durch deine Apostel. Und sie haben bezeugt von dir. Und so wollen wir hören, was dein Wort über dich zu sagen hat. Und bitten dich, dass es uns ins Herz dringt. Dies beten wir, damit du alle Ehre hast. Wir beten es in Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Wenn du uns als Pastoren fragen würdest, was einer der Hauptprobleme überhaupt ist, warum die Gemeinde Jesu heutzutage häufig so schwach, oder sagen wir so kraftlos im Zeugnis gegenüber dieser gottlosen Welt ist, warum die Gemeinde Jesu nur noch so wenig Auswirkung hat, warum wir sagen könnten, das Christentum ist irgendwie so harmlos geworden für die gottlose Welt, dann kann man viele Aspekte nennen. Aber eine Hauptsache ist diese: Der Heilige Geist, er kommt hauptsächlich aus einem Grund in Kraft über die Christen. Wozu? Um zu bezeugen, dass Jesus Christus Herr ist über alle. Um auszurufen, dass er die Herrschaft über diese Welt hat. Diese Botschaft ist es, die Gott durch die Kraft des Heiligen Geistes begleitet. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Geist auf euch kommt und ihr werdet meine Zeugen sein. Wir haben gehört von Pfingsten, wie der Heilige Geist in Kraft über die Jünger kam. Um was zu tun? Um das zu tun, was wir jetzt hier lesen. Dass Petrus mutig Christus als Herr verkündigt. Der Hauptgrund, warum die Gemeinde Jesu in großen Teilen so wenig Kraft hat, ist, denke ich, dass sie die Herrschaft Jesu Christi nicht mehr mit voller Gewissheit sieht und mit voller Gewissheit und Überzeugung sie verkündigt, auch den Feinden Jesu Christi gegenüber. Ich meine damit die Gewissheit, dass er wirklich regiert und alle Macht im Himmel und auf Erden hat und dass alle seine Feinde ihm zu Füßen liegen werden und dass alles hören müssen, dass Jesus Christus der wahre und rechtmäßige Herr über jede Menschenseele ist und dass alle sich zu ihm bekehren sollen. Die Evangelikalen, sie haben Christus im Grunde reduziert zu so einem privaten, persönlichen Herrn und Retter. Also es ist wichtig, dass Jesus dein persönlicher, privater Herr und Retter ist. Aber das Evangelium, die Botschaft von Christus, ist größer als dein persönliches Heil, denn Christus ist der Herr aller Herren und der König aller Könige. Er ist der Pantokrator, das heißt der Allbeherrscher. Das ganze Universum liegt ihm zu Füßen. Und das Problem, warum die frühe Kirche, die ersten Christen verfolgt wurden, war nicht, dass sie gesagt haben, Jesus ist mein Herr, mein Retter. Sie haben gesagt, Jesus ist der Herr. Der Herr. Er steht über den Kaiser, über allen euren Göttern. Er ist der Herr aller Herren. Er ist der König aller Könige. Und jedes Knie muss sich beugen vor ihm und jede Zunge muss bekennen, dass er Herr zu nennen sei. Wie wir in einem Lied manchmal singen. Jesus Christus herrscht als König. Alles ist ihm untertänig. Alles legt ihm Gott zu Fuß. Aller Zunge soll bekennen, Jesus sei der Herr zu nennen, dem man Ehre geben muss. Muss. Christus hat Absolutheitsanspruch. Und das ist das Evangelium des Reiches Gottes, dass Jesus, der Sohn Gottes, gekommen ist, ja, um für Sünder zu sterben und aufzuerstehen, aber aufzufahren in den Himmel, um das Reich Gottes zu bringen und ein Ende aller Reiche dieser Welt. Er ist der Herr des Universums. Und diese Botschaft wird durch die Kraft des Heiligen Geistes begleitet, dass Jesus Christus wirklich Herr ist, dass er der Christus ist. Und wir als Gemeinde Jesu brauchen eine neue Überzeugung davon. Wir müssen neu ergriffen davon sein, dass wir neu voller Mut proklamieren, Jesus Christus ist Herr. Das ist das rechte Christuszeugnis und das ist, was mit Kraft begleitet wird. Und das ist, was wir sehen, was in der Pfingstpredigt geschieht, wo 3000 Menschen gerettet werden. Was hat Petrus denn gepredigt in dieser Pfingstpredigt? Also wir haben hier ein Beispiel in der Bibel, wo 3000 Menschen gerettet werden. Lesen wir ein anderes Mal. Was hat er gepredigt? Was ist es, was der Heilige Geist mit solch einer Kraft begleitet, dass 3000 Menschen, die vorher nichts mit Christus zu schaffen haben wollten, sich bekehren? Antwort? Petrus verkündigt dieses eine. Er hat im Grunde einen Punkt. Christus ist der Herr auch über euch. Und darum habt ihr ein gewaltiges Problem. Er hatte ja diesen Vers zitiert aus Joel, aus dem Propheten Joel, den wir alle auswendig lernen sollten. Joel sagt, jeder, der irgend den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Jeder, der irgend den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. So. Und die ganze Predigt von Petrus hat diesen einen Punkt, dir zu sagen, wer dieser Herr ist. Wer ist dieser Herr, den du anrufen sollst, um gerettet zu werden? Die ganze Pfingstpredigt hat diesen einen Punkt. Jesus ist dieser Christus. Er ist dieser Herr, den ihr anrufen müsst, wenn ihr errettet werden wollt. Und er gibt uns einen Grund nach dem anderen, warum du voller Gewissheit sagen kannst, Jesus ist dieser Herr. Er ist dieser Christus. Also, woher wissen wir, dass Jesus der Christus der Herr ist? Petrus nennt uns hier vier Gründe. Vier Gründe, warum du völlig sicher sein kannst, Jesus ist der Christus, er ist der Herr. Der erste Grund. Sein Leben und seine Taten beweisen es, denn Gott war mit ihm. Vers 22. Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus, den Nazaräer, einen Mann, von Gott vor euch bestätigt durch mächtige Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte tat, wie ihr selbst wisst. Ihr fragt euch, ob dieser Mann aus Nazareth mit dem Namen Jesus, ob er wirklich ein Mann von Gott war, ob er wirklich der Herr, der Christus war. Diese Frage stellt sich eigentlich gar nicht, weil ihr wisst doch alle selbst ganz genau, dass Gott mit ihm war. Gott hat ihn bestätigt, und zwar durch mächtige Taten und Wunder und Zeichen. Er vollbrachte mächtige Taten, also Machttaten, Werke, die getan sind, eindeutig in Gottes Allmacht. Machttaten, die die Königsherrschaft Gottes demonstrieren. Und er tat Wunder. Das sind mächtige Taten, die dazu führen, dass Leute verwundert sind, also dass sie außer sich sind vor Staunen, dass sie sich wundern, wie das nur geschehen kann. Und er tat Zeichen. Der Herr tat Dinge, die solch eine Bedeutung haben, die auf Größeres hinweisen. Christus sagt an einer Stelle, wenn ich doch Dämonen austreibe durch den Heiligen Geist, dann wisst, dann erkennt, das ist ein Zeichen von was? Dass das Reich Gottes zu euch gekommen ist. Bedenkt doch, was hat Christus Gewaltiges getan? Hat er nicht Besessene befreit von Dämonen? Machte er nicht Blinde sehend und Taube hörend und Stumme sprechend und Lahme gehend und Aussätzige rein und heilte sowieso alle von allen Krankheiten? Und erweckte er nicht sogar Tote zum Leben? Waren das nicht gewaltige Machttaten? Waren das nicht Wunder, wo die Leute außer sich waren vor Staunen? Waren das nicht Zeichen? Denn alles zeigt, dass er der Herr ist, der das Reich Gottes bringt, die Königsherrschaft Gottes, dass er der Christus ist. Es ist offenkundig. Und Christus sprach das an. Er sagte in Johannes 10, ab Vers 37, wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, also wenn ich das alles nicht tun würde, so glaubt mir nicht. Wenn ich sie aber tue, so glaubt den Werken. Wenn ihr auch mir nicht glaubt, glaubt meinen Werken, damit ihr erkennt und glaubt, dass der Vater in mir ist und ich in ihm. Schaut doch meine Werke, seht doch genau hin. Sag mir, wer hat so etwas getan wie Christus? Nenn mir doch nur einen einzigen Namen in der gesamten Menschheitsgeschichte, der getan hat, was Jesus tat. Und wir wissen, dass Johannes sagt, dass nicht mal alles aufgeschrieben ist, was Jesus tat. Und er sagt, wenn man alles aufschreiben wollte, dann könnte diese Welt die Bücher gar nicht fassen. Ein Lehrer Israels, Nikodemus, kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm, wir lesen das in Johannes 3, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen. Warum? Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, wenn nicht Gott mit ihm ist. Es ist doch offenkundig, es ist doch offenbar. Keiner konnte es leugnen, dass dieser Jesus aus Nazareth mächtige, zeichenhafte Wunder wirkte. Und es wurde auch bei der offiziellen Stelle auch begutachtet. Wir haben Stellen, wo ein Blinder vor den obersten Gerichtshof der Juden gebracht wird und sie ihn ausfragen und zu dem Ergebnis kommen, der war tatsächlich blind. Also was ist hier passiert, dass er sehen kann? Oder Lazarus, der offiziell tot war, die Leute waren auf seiner Beerdigung. Jetzt sitzt er dort und speist wieder mit seinen Schwestern und er freut sich bester Gesundheit. Nein, keiner kann es verleugnen und deshalb predigt Petrus hier, Vers 22, Männer von Israel, hört dieses Wort. Jesus, den Nazaräer, einen Mann von Gott vor euch bestätigt, durch mächtige Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte tat, wie ihr selbst wisst. Ihr wisst es doch. Es geschah doch vor euer aller Augen, in eurer Mitte. Ihr wisst es doch selbst. Ihr habt alle davon was mitbekommen, welche mächtigen Taten er vollbracht hat. Jeder konnte es sehen. Und die Feinde, sie konnten es nicht leugnen. Darum sagten sie was? Also er tut Zeichen und Wunder, aber das muss dann durch den Teufel geschehen. Das muss dann durch irgendeine böse Macht geschehen. Und auch später dann die außerbiblischen Quellen, die wir haben auch über Christus. Wir haben zum Beispiel die Schrift Talmud, das ist so ja eine sehr wichtige Schrift für das Judentum. Und was wird über Jesus gesagt? Ja, der war ein Zauberer und ein Verführer. Also sie leugnen nicht, dass er mächtige Taten getan hat, aber er war halt ein Zauberer. Er war halt ein Verführer. Man konnte nicht anzweifeln, dass er mächtige Taten vollbrachte. Josephus, der jüdische Geschichtsschreiber, von dem ich euch schon viel erzählt habe, der hat so um das Jahre 90 in seinem Buch Jüdische Altertümer einiges über Pontius Pilatus geschrieben und dann gibt er auch folgende Worte weiter über Jesus. Und die heutigen Wissenschaftler sagen, das ist viel zu positiv über Jesus. Da muss irgendwie ganz früh ein Christ noch was reingeschrieben haben, weil Josephus kann doch nicht solche Worte über Jesus schreiben. Nun, wir haben nur das, also es gibt jetzt keine Quellen, wo das dann plötzlich fehlen würde oder sowas. Also, aber es heißt hier Folgendes, Josephus schreibt, um diese Zeit lebte Jesus, ein weiser Mensch, wenn man ihn überhaupt einen Mann nennen darf. Er war nämlich der Vollbringer ganz unglaublicher Taten und der Lehrer aller Menschen, die mit Freuden die Wahrheit aufnahmen. So zog er viele Juden und auch viele Heiden an sich. Dieser war der Christus. Und obgleich ihn Pilatus auf Betreiben der Vornehmen unseres Volkes zum Kreuztod verurteilte, wurden doch seine früheren Anhänger ihm nicht untreu. Denn er erschien ihnen am dritten Tag wieder lebend, wie die gottgesandten Propheten dies und tausend andere wunderbare Dinge von ihm vorher verkündigt hatte. Und noch bis auf den heutigen Tag besteht das Volk der Christen, die sich nach ihm nennen, fort. Zitat Ende. Nun, jeder hat mitbekommen, was dort geschehen ist. Dass Christus Taten, mächtige Taten, Wunder und Zeichen vollbrachte. Nun mag jemand einwenden, aber wie kann dieser wirklich von Gott sein, wirklich der Herr, der Christus sein, wenn er dann wie ein von Gott Verfluchter ans Kreuz genagelt wird und den schändlichsten Tod stirbt? Das passt doch nicht zusammen. Auf der einen Seite ist er doch von Gott bestätigt, auf der anderen Seite doch ganz klar von Gott verworfen und ans Kreuz genagelt. Das erinnert mich übrigens an das Alexamenos Graffito. Das ist ein Graffiti aus der Antike, das man gefunden hat in Rom, ungefähr um das Jahre 120 entstanden. Da steht Alexamenos sebete Theon, also Alexamenos betet seinen Gott an. Und dort auf dem Graffiti, eingeritzt im Stein, sieht man einen Mann, Alexamenos, der einen Gekreuzigten anbetet, allerdings mit einem Eselkopf. Der Gekreuzigte wird dargestellt mit einem Eselkopf. Das heißt, das Graffiti soll sich über den Christen Alexamenos lustig machen. Schaut mal, was der für einen Herrn anbetet, einen gekreuzigten Esel. So machen sie sich lustig über Jesus, denn der Tod am Kreuz war der schändlichste Tod, den ein Römer sich überhaupt vorstellen kann, sodass es per Gesetz verboten war, dass ein Römer durch Kreuzigung starb. Solch eine Schande, und so einen betest du an? Also wie kann es sein, dass dieser doch der Herr ist, der Christus, wenn er so stirbt? Denn die Schrift sagt, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Und das führt Petrus zu seinem zweiten Beweis. Der zweite Beweis, dass Jesus der Herr, der Christus ist, ist zweitens, sein Sterben beweist es. Denn Gott hat diesen Tod vorher bestimmt. Vers 23. Diesen hingegeben nach dem bestimmten Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen an das Kreuz geschlagen und umgebracht. Also versteht doch, dass Jesus gekreuzigt und umgebracht wurde, ist keine Überraschung. Es ist kein Zufall, kein Unfall, es ist Vorsehung. Das bedeutet, es ist Gottes bestimmter Ratschluss. Gott hat ihn hingegeben, dass dieser leiden sollte. Es war Gottes bestimmter Ratschluss nach der Vorkenntnis Gottes. Es ist prädestiniert, Prädestination. Das bedeutet, es ist vorherbestimmt. Gott hatte vorherbestimmt, das heißt, er hatte einen definitiven, determinierten Ratschluss, warum man besser vielleicht übersetzt, einen festgesetzten Ratschluss. Gott hat sich vorgenommen, in seinem Plan, in seinem Heilsplan, schon vor Grundlegung der Welt, lehrt die Schrift, hat er den Entschluss gefasst, dass er seinen Sohn senden würde, der am Kreuz für unsere Sünden stirbt. Gott hat diesen Ratschluss gefasst und er führt ihn durch. Und es geschah auch gemäß der Vorkenntnis Gottes. Und nun begehe ich den Fehler, dass du glaubst. Vorkenntnis heißt, Gott schaut in die Zukunft und erkennt dort etwas. Und dann stellt er überraschend fest, mein Sohn wird gekreuzigt. Und dann lernt er da plötzlich dazu und dann wusste Gott das halt vorher. Gott schaut nicht in die Zukunft. Gott lernt nicht dazu. Gott ist allwissend. Da ist keine Erkenntnis, auch nicht in 10.000 Jahren, die er nicht jetzt schon hätte. Gott ist erfüllt mit vollkommener Vorkenntnis. Und nicht einfach, weil er in die Zukunft schaut, sondern weil er die Zukunft bestimmt. Denn alles geschieht gemäß seines Ratschlusses. Jeremia 10, Vers 23. Ich habe erkannt, Herr, dass der Weg des Menschen nicht in seiner Macht steht und dass es keinem, der geht, gegeben ist, seinen Schritt zu lenken. Hast du das gehört? Steht in der Bibel. Sprüche 20, Vers 24. Vom Herrn sind die Schritte eines Mannes bestimmt. Und der Mensch, wie sollte er seinen Weg verstehen? Sprüche 16, Vers 9. Das Herz des Menschen plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seinen Schritt. Und Sprüche 19, Vers 21. Viele Gedanken sind im Herzen eines Mannes, aber der Ratschluss des Herrn, er kommt zustande. Und viele stören sich daran. Vorherbestimmung? Man kann doch nicht sagen, dass Gott wirklich alles vorherbestimmt hat, alles determiniert hat, als ob doch Gott wirklich den Tod seines geliebten Sohnes vorhergeplant hätte und bestimmt hätte, dass es geschehen muss. Genau das steht hier. Genau das steht hier. Aber Achtung, Gottes Vorherbestimmung, also die Lehre der Prädestination, widerspricht niemals der Lehre der Verantwortung des Menschen. Niemals. Seht ihr hier auch in diesem Vers. Vers 23. Diesen hingegeben nach dem bestimmten Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen an das Kreuz geschlagen und umgebracht. Seht ihr? Gott hat es bestimmt, aber ihr seid schuld. Gott hat in seinem Ratschluss bestimmt, dass er den Sündern übergeben wird und dass sie ihn töten werden. Glaubt ihr, jetzt seid ihr fein raus? Ihr habt euch entschlossen, es zu tun. Ihr wolltet es tun. Es ist eure Taten. Ihr habt ihn umbringen lassen, und zwar durch die Hand von Gesetzlosen. Die Juden durften zu dieser Zeit, also in dieser Fremdbesetzung durch die Römer, nicht die Todesstrafe vollziehen. Also brauchten sie die Heiden, die Römer dazu, dass sie Christus töten. Sie haben ihn töten lassen durch die Hand von Gesetzlosen, durch Sündern. Merk es dir, die Vorherbestimmung befreit den Menschen niemals von seiner Entscheidungs- und Handlungsverantwortung. Für seine Entscheidungen, für seine Handlungen wird Gott ihn zur Verantwortung ziehen. Gott selbst ist ohne Sünde und er verführt niemanden zur Sünde. 1. Johannes 1, Vers 5, Gott ist Licht und es ist gar keine Finsternis in ihm. In Gott gibt es keine Sünde und wird es niemals geben. Und Jakobus 1, Vers 13, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht, denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen und er selbst auch versucht niemand. Ja, Gott muss Menschen nicht zur Sünde zwingen. Gott ist ohne Sünde und er verführt niemanden zu sündigen. Er ist nicht schuld an der Sünde, er ist nicht der Urheber der Sünde. Aber Gott ist der Herr aller Sünder. Hast du das gehört? Auch über ihre alle Werken. Er lenkt und leitet die Schritte der Sünder so, die Hände der Gesetzlosen so, dass am Ende seine guten Absichten erfüllt werden und sein Ratschluss zustande kommt. Sie meinen es böse, aber Gott meint es gut. Die größte Sünde, die jemals geschah, war die Kreuzigung des Sohnes Gottes. Hier wird uns gelehrt, dass die größte Sünde, die jemals geschah, von Gott vorherbestimmt war in seinem ewigen Ratschluss, dass sie geschehen musste. Gott selbst ist kein Sünder und er musste niemanden zu dieser Sünde zwingen. Aber er hat geplant mit diesen Sündern, dass am Ende sein Ratschluss erfüllt wird. Kann man das wirklich so sagen? Ja, das wird doch hier so gesagt. Diesen hingegeben nach dem bestimmten Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen an das Kreuz geschlagen und umgebracht. Und wenn das nicht klar genug ist für uns, wenn da irgendeiner noch Zweifel hat, dann blättern wir ein paar Kapitel weiter und schauen mal in Apostelgeschichte 4. Hier in Apostelgeschichte 4, ab Vers 26, lesen wir von dem Gebet der Apostel. Und da heißt es, sie beten. Die Könige der Erde traten auf und die Obersten versammelten sich miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Christus. Denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als auch Pontius Pilatus, mit den Nationen und den Völkern Israels. Was zu tun? Lies ganz genau, was zu tun, Vers 28. Um alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hat, dass es geschehen sollte. Hörst du? Hörst du Gottes Wort? Hör auf, gegen Gottes Wort zu streiten. Wenn es hier heißt, dass die Feinde Jesu, Herodes, Pontius Pilatus, die Juden, dass die tun sollten, was Gottes Hand, sein ewiger Ratschluss bestimmt hat, dass es geschehen sollte, dann nimm Gottes Wort an und hör auf, gegen Gottes Souveränität zu streiten. Gott sitzt im Himmel und er lenkt und leitet alles, ohne sich selbst schuldig zu machen, in vollkommener Weisheit, dass am Ende sein heiliger Ratschluss erfüllt wird und nicht der Ratschluss der Gottlosen. Am Ende kommt Gott ans Ziel mit seinem Plan. Erkennt, Gottes Hand kann die Hand, die Hände der Sünder gebrauchen, dass am Ende sein Ratschluss erfüllt wird, ohne sich selbst zu versündigen. Und wer etwas anderes behauptet, lästert Gott. Der Sohn Gottes wurde umgebracht und ans Kreuz genagelt, aber das war kein Versehen. Das war geplant. Es musste geschehen. Es war kein Zufall, kein Unfall, kein Missgeschick. Gott wollte es so. Es war vorausgesagt in den Heiligen Schriften. Wie oft haben wir das gelesen im Lukas-Evangelium? Lukas 24, und Christus sprach zu ihnen, O ihr Unverständigen und trägen Herzens, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Und jetzt hör einmal, musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und von Mose und an allen Propheten Anfang erklärte ihnen in allen Schriften, was ihn selbst betraf. Und im Grunde sagte das Gleiche noch einmal ein paar Verse später. Es musste so geschehen. In den Heiligen Schriften war es prophezeit. Genauso vorhergesagt. Und ihr Lieben, bis ins Detail hinein, dass über Christi Kleider gelost wird und was man ihm zu trinken gibt und wo er sein Grab hat und all das. Ihr Lieben, dass Christus leiden, sterben musste am Kreuz, ist kein Beleg dafür, dass er nicht der Herr, der Christus ist, sondern ganz im Gegenteil, es ist der Beleg dafür, dass er der Christus ist. Von dem geschrieben steht in Jesaja 53, dass er kommen wird, um durchbohrt zu werden. Dass er kommen wird, um sein Leben zu opfern für die Sünden seines Volkes. Er ist der Christus, der leidende Knecht Gottes. Also zweitens. Das Sterben Jesu Christi ist kein Beleg dafür, dass er nicht der Christus und der Herr sei, sondern ganz im Gegenteil, ist Beleg, dass er es ist, von dem alle Propheten gesprochen haben, dass er kommen müsste, um zu sterben. Aber jetzt kommen wir zu dem Hauptbeweis. Denn wenn Jesus gekreuzigt worden wäre und im Tod geblieben wäre, dann wäre er nicht der Herr, der Christus. Also kommen wir nun zum dritten Grund. Warum Jesus der Herr, der Christus ist? Drittens, seine Auferstehung beweist es, denn Gott hat ihn auferweckt, wie er es prophezeien hat lassen in den Heiligen Schriften. Vers 24. Denn den hat Gott auferweckt, nachdem er die Wehen des Todes aufgelöst hatte, wie es denn nicht möglich war, dass er von ihm festgehalten wurde. Der klarste Beweis dafür, dass Jesus der Christus der Herr ist, ist natürlich seine Auferstehung aus den Toten. Das heißt, Gott hat ihn auferweckt. Es gibt eine klare Bestätigung, dass dieser leben sollte. Und zwar leben sollte in Ewigkeit, um ewig zu herrschen. Diese Auferstehung, sie demonstriert es allen. Gott rechtfertigt ihn dadurch. Das heißt, er erklärt ihn für unschuldig. Dieser hat nichts im Tod zu suchen. Er soll leben in Ewigkeit. Und damit stellt der Vater sich offiziell zu seinem Sohn und bestätigt ihn als Christus. Durch die Auferstehung hat niemand mehr eine Entschuldigung. Was will man noch sagen? Es ist kristallklar, unwiderlegbar, objektiv. negativ belegt, die offizielle Authentifizierung, das heißt die Überprüfung seiner Identität und Bestätigung, offiziell beglaubigt, für echt erklärt. Seine Identität ist verifiziert, validiert, offiziell bestätigt, von höchster Stelle attestiert. Gott hat ihn auferweckt aus den Toten. Was bedeutet, dieser ist mein Sohn, dieser ist der Herr des Lebens, erst Christus. Da gibt es nichts mehr zu diskutieren. Er hat sich ausgewiesen als Christus. Der Apostel Petrus sagt uns, es hätte gar nicht anders sein können. Wie es auch bei den Wehen einer Frau ist, die in den Wehen liegt und das Kind nicht mehr zurückhalten kann. So war es bei Christus, als er im Tod war. Die Banden, das heißt die Seile, die Ketten des Todes, sie konnten ihn nicht zurückhalten. Er springt und zerreißt das alles. Der Tod konnte ihn nicht zurückhalten. Es war unmöglich, dass der Tod ihn zurückhält, wie Geburtswehen das Kind nicht zurückhalten können. Christus musste wie eine neue Geburt in dieses Leben zurückkommen. Kolosser 1, Vers 18, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe. Die ganze Macht des Todes konnte ihn nicht halten. Es ist unmöglich, ihn aufzuhalten. Nichts und niemand kann ihn hindern, den auferstandenen ewigen König, um über alles zu herrschen. Petrus verkündigt, Gott hat an ihm gehandelt. Er hat ihn auferweckt aus den Toten. Das heißt, Gott stellt sich zu ihm. Er ist also kein Gotteslästerer, kein Verbrecher, kein Verfluchter. Wie ihr sagt, dieser ist der Gerechte. Er ist der Christus, der Herr, der ewig leben soll, um ewig zu herrschen. Den habt ihr getötet, den Gott auferweckt. Das heißt, Gott stellt sich gegen euch und euer Urteil. Die Herrschaft seines Sohnes ist unaufhaltsam. Nicht einmal der Tod kann ihn halten. Es war unmöglich, auch weil Gottes Wort es prophezeit hat und Gottes Wort kann nicht gebrochen werden. Gottes Wort muss erfüllt werden. Gottes Wort kann nicht irren. Und um das zu belegen, zitiert Petrus wieder aus der Heiligen Schrift. Noch einmal. Diese mächtige Predigt von Petrus, sie war so mächtig, weil sie verkündigt, dass Jesus der Herr ist und weil alles, was er sagt, gründet auf Gottes Wort. Er zitiert hier ein Bibelwort nach dem anderen. Und das macht mächtige Predigt aus, dass man nicht seinen eigenen Willen und seine eigenen Vorstellungen verkündigt, sondern das verkündigt, was Gott gesagt hat. Und so zitiert Petrus jetzt aus Psalm 16, ab Vers 25. Denn David sagt über ihn, ich sah den Herrn alle Zeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, damit ich nicht wanke. Darum freute sich mein Herz und meine Zunge frohlockte, ja auch mein Fleisch wird in Hoffnung ruhen, denn du wirst meine Seele nicht im Hades zurücklassen, noch zugeben, dass dein frommer Verwesung sehe. Du hast mir kundgetan Wege des Lebens, du wirst mich mit Freude erfüllen mit deinem Angesicht. Wer spricht hier? Wer ist hier gemeint? Hier redet jemand, der sagt, dass er sich freuen wird, dass er jubeln wird, dass sogar sein Fleisch Hoffnung hat, weil seine Seele nicht zurückgelassen wird im Hades, das heißt im Totenreich, und sein Leib wird keine Verwesung sehen, das heißt sein Körper, er wird nicht verwesen, sondern sein Geist wird zurückkommen aus dem Totenreich, weil Gott ihm den Weg des Lebens kundtut, wird er leben. Er wird Freude haben vor oder in mit Gottes Angesicht. Wir könnten eine ganze Predigt darüber halten, was hier geschrieben steht, dass wir sehen, was aus der Perspektive Christi das alles bedeutet mit der Auferstehung. Aber wir wollen bei diesem Punkt bleiben. Von wem spricht dieser Psalm? Klar ist, nicht von David. Warum? David sagt, dein Frommer, du wirst es nicht zulassen, dass dein Frommer die Verwesung sieht. Was ist mit David passiert? Und die Schrift kann nicht irren. David ist gestorben. Vers 29. Brüder, es sei erlaubt, mit Freimütigkeit zu euch zu reden, zu dem Patriarchen, also zu dem Vater, ein Vater unseres Volkes, David. Dass er sowohl gestorben als auch begraben ist und sein Grab ist unter uns bis auf diesen Tag. Also, der König David, so wunderbar er auch war, dein Mann Gottes und dein Frommer, er ist gestorben. Sein Leib ist gestorben. Und sein Leib hat die Verwesung gesehen. Also sein Grab, sagt Petrus, ist hier noch unter uns. Wisst ihr doch alle? Er ist gestorben. Sein Körper ist verwest. Aber wenn dieser Psalm doch gar nicht von David spricht, von wem denn sonst? Vers 30. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid geschworen hatte, von der Frucht seiner Lenden auf seinem Thron zu setzen. Also die Juden wussten, David ist ein Prophet, denn Gott hat zu ihm gesprochen. Und besonders bekannt ist dieser Eid, den Gott dem David gegeben hat, dass immer ein Nachkomme von David auf dem Thron sitzen wird in alle Ewigkeit. Wir lesen das zum Beispiel im Psalm 132. Da heißt es, der Herr hat David in Wahrheit geschworen und er wird nicht davon abweichen, von der Frucht deines Leibes will ich auf deinen Thron setzen. Also Gott hat einen heiligen Eid gegeben. Und es gibt viele Stellen, die wir dazu lesen könnten, 2. Samuel 7 oder Psalm 89 auch, und Gott hält sein Wort. David wird einen Nachkommen haben, der in alle Ewigkeit auf dem Thron sitzt. Wie soll das geschehen? Hat Gott seinen Bund, seinen Eid etwa gebrochen? Denn es gab schon lange keinen Sohn Davids mehr, der auf dem Thron saß und herrschte. Zu der Zeit waren die Römer an der Macht. Nach dem babylonischen Exil, also um 600 vor Christus, gab es keinen König mehr über Juda. Also inwiefern hält Gott seinen Eid, sein Versprechen? Antwort, Vers 31. Hat er voraussehend von der Auferstehung des Christus geredet, dass er nicht im Hades zurückgelassen worden ist, noch sein Fleisch Verwesung gesehen hat. Also David hat prophetisch gesprochen, er hat vorausgesehen, er sprach nicht von sich selbst, sondern er sah prophetisch etwas, was noch nicht da war. Er sah den Christus, der kommen sollte, den Gesalbten, den ewigen König. Er sah, dass dieser sterben und auferstehen würde und dass seine Seele befreit wird, also aus dem Totenreich, und sein Leib nicht verwesen wird. Das, was doch alle Menschen erleben müssen. 1. Mose 3, Vers 19, also du bist von der Erde genommen, du wirst zur Erde zurückkehren. Dieser aber, er wird nicht verwesen, er wird auferstehen, um niemals mehr zu sterben, um niemals zu verwesen, sondern um ewig zu leben. Seht ihr, was der König David sah? Schon 1000 Jahre vor der Geburt Jesu Christi. Überlegt euch das. Woran dieser König David als Prophet sich schon erfreute und Lieder schrieb, zu Ehren dessen, der kommen sollte, um zu sterben und aufzuerstehen, um ewig zu herrschen. David saß und es traf ein. Vers 32. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind. Es ist erfüllt, diese prophetischen Schriften, es ist eingetroffen. Das scheinbar Unmögliche ist passiert. Wir bezeugen es euch alle, wir hier, die 120, die Teil der Gemeinde sind. Er ist uns erschienen, er ist leibhaftig auferstanden. Und wir wissen sogar, der Apostel Paulus schreibt uns dann später in 1. Korinther 15, Abvers 3, denn ich habe euch zuerst überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften und dass er Kephas, also Petrus, erschienen ist, dann den Zwölfen, den anderen Aposteln. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal. Von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben sind, einige aber sind auch entschlafen. Und danach erschien er Jakobus, dann den Aposteln allen, am letzten aber von allen, gleichsam einer unzeitigen Geburt, erschien er auch mir. Paulus sagt hier, er ist über 500 Brüdern erschienen und die meisten davon leben heute noch. Die könnt ihr fragen. Er ist ihnen auf einmal erschienen. Sie haben ihn alle gleichzeitig gesehen. Petrus ruft hier aus, wir bezeugen es euch. Wir sind Zeugen dieser Sache. Laut Gesetz soll auf Zeugnis von 2 oder 3 Zeugen hin eine Sache bestätigt sein. Hier sind Hunderte. Wir alle haben es gesehen. Wir alle haben ihn gehört. Wir haben ihn betastet. Er, der Gekreuzigte, erlebt. Dieser ist der Christus, der zum ewigen Leben erweckt worden ist, um niemals zu sterben. Er ist auferstanden aus dem Tod und damit hat Gott ihn bestätigt als den Sohn Davids, der auf dem Thron Davids sitzen soll in Ewigkeit. Und das führt uns zu unserer nächsten Bestätigung. Als würde das alles nicht genug sein. Aber nein, es ist noch nicht alles. Denn nun mögt ihr fragen, also wenn er doch auferstanden ist aus dem Toten, warum sitzt er nicht auf dem Thron Davids in Jerusalem als Herrscher? Antwort: Ihr denkt viel zu gering von diesem Christus. Ihr kennt die Schriften nicht. Ihr habt ja gar keine Ahnung von der Königsherrschaft Jesu Christi. Denn er muss erhöht werden in einer Weise, die unvorstellbar für euch ist. Und das ist der vierte Grund, warum Jesus der Herr der Christus ist. Viertens, seine Himmelfahrt beweist es, denn Gott hat ihn erhöht und er hat den Heiligen Geist ausgegossen aus der Höhe. Vers 33. Nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er dies ausgegossen, was ihr seht und hört. Nun geht die Beweisführung weiter. Dieser Christus, er wurde eben nicht nur auferweckt, sondern er wurde auch aufgenommen in den Himmel. Das heißt, er ist aufgefahren in die höchsten Höhen, um sich zu setzen zu Rechten Gottes, der Allmacht, um mit Vollmacht ausgestattet zu werden, über alle Welt zu herrschen. Das heißt, er sitzt zu Rechten Gottes, er hat die Herrschaft verliehen bekommen über das ganze Universum. Und ein erster Akt seiner Herrschaft ist die Ausgießung des Heiligen Geistes über sein Volk. Das ist die Verheißung des Vaters. Dieser von Gott gesalbte, mit dem Heiligen Geist gesalbte König hat nun die Vollmacht empfangen, den Heiligen Geist auszugießen über sein Volk. Und die Juden wussten seit jeher, kommt die Zeit des Messias. Dann ist die Zeit gekommen, dass er seinen Geist ausgießen wird wie auf dürres Land. Er wird den neuen Bund bringen, wo Gott seinen Geist sendet in unseren Herzen. Er macht alles neu, Joel 2, Jesaja 32, Hesekiel 39, Zacharja 12 und so weiter. Das, was ihr hier seht und was ihr hört, sagt Petrus. Also wenn ihr hier seht, dass die ganze Gemeinde hier, dass die alle in fremden Sprachen reden, wie Gott ihnen eingibt, das liegt daran, dass der Heilige Geist auf sie gekommen ist. Der Beweis dafür, dass Christus im Himmel ist, weil er nämlich die Vollmacht hat, diese Verheißung des Vaters zu geben. Nun mögt ihr sagen, aber der Nachkomme Davids, der soll doch herrschen in Jerusalem. Wer sagt denn, dass er in den Himmel auffährt? Noch einmal, ihr kennt die heiligen Schriften nicht, ihr irrt sehr. Hier kommt die Antwort wieder aus einem Psalm von David, dem Psalm 110. Habt ihr das nicht gelesen? Vers 34 und 35. Denn nicht David ist in die Himmel aufgefahren, er sagt aber selbst, Zitat aus Psalm 110, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel deiner Füße. Wie bei der Auferstehung, so auch hier. Also nicht David ist aufgefahren in den Himmel, sondern er spricht über seinen Herrn. Er redet von seinem Herrn und sagt, der Herr sprach zu meinem Herrn. Das heißt, Gott, der Herr, sprach zu meinem Herrn, zu dem eingesetzten Herrn, den Sohn Gottes, den Christus. Und was spricht Gott zu seinem Sohn? Setze dich zu meiner Rechten. Frage: Wo ist der Thron zu Rechten Gottes? Antwort: Im Himmel. An den höchsten Höhen im Himmel. Das heißt, Christus, er musste auffahren in die Himmel, um Platz zu nehmen an den höchsten Orten, zu Rechten Gottes, zu Rechten der Macht. Zu Rechten Gottes ist der einzig rechte Platz für den Christus, für den eingesetzten Herrn aller Herren. Wozu? Wozu sitzt Christus zu Rechten Gottes? Du sitzt hier, bis ich deine Feinde hinlege, sie alle als Schemel deiner Füße. Darum geht es. Hast du das gehört? Christus wurde erhöht, damit alle seine Feinde erniedrigt werden. Jeder seiner Feinde, jeder, wird zum Schemel seiner Füße, das heißt zu seiner Fußablage. Also ein König, der sitzt auf seinem Thron, er hat so eine Fußbank, wo er seine Füße drauflegt. Das sind die Feinde Jesu Christi. Das ist, was jeder wird, der gegen diesen König streitet. Es geht in dem Psalm 110 um diese Inthronisierung des Sohnes Gottes, wie wir auch lesen im Psalm 2. Da heißt es ab Vers 6, habe ich doch meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Vom Beschluss will ich erzählen. Der Herr hat zu mir gesprochen, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Fordere von mir und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben und die Enden der Erde zum Besitz. Mit eisernem Zepter wirst du sie zerschmettern, wie ein Töpfergefäß sie zerschmeißen. Das ist Christus, der auferstandene, aufgefahrene König, der nun sitzt zur Rechten Gottes, von dem Gott sagt, nimm Platz hier zu meiner Rechten, auf dem Ehrenplatz, und ich gebe dir alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und zwar, um alle seine Feinde zu vernichten. Alle seine Feinde werden unter seine Füße gelegt. Was wir hier lesen, ist gewaltig. Es ist von größter Bedeutung. Es geht hier um den Herr des ganzen Universums. Hast du das verstanden? Hast du das begriffen? Also wir haben jetzt vier Gründe gehört, warum Jesus, der Christus, der Herr ist. Seine mächtigen Taten beweisen es. Sie bestätigen, dass er es ist. Gott hat es bestätigt durch diese Taten. Sein Sterben beweist es, denn Gott hat es vorher bestimmt und bestätigt durch die Propheten, dass es geschehen sollte. Dann hat er ihn drittens auferweckt aus den Toten und hat so bewiesen, dass er unschuldig ist und dass er der eingesetzte Herrscher ist in Ewigkeit, und seine Himmelfahrt und damit die Ausgießung des Heiligen Geistes beweist es, dass er der Herr, der Christus ist. Also, wie lautet das Ergebnis des Ganzen, der Predigt? Vers 36. Das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Das ist das Ergebnis der Predigt. Das ist die Beweisführung. Das ganze Haus Israels, das heißt alle vom Größten bis zum Kleinsten, wisse nun, das Wort nun ist wichtig, man könnte auch besser übersetzen, wisse deshalb oder darum, wegen allem zuvor Gesagten sollt ihr nun sicher sein. Alle ohne Ausnahme sollen es wissen. Sie sollen es übrigens nicht nur wissen, sie sollen es zuverlässig wissen. Das heißt mit völliger Gewissheit, es besteht kein Zweifel mehr. Dieses Wort ist gewiss, es ist die absolute Wahrheit, es ist eine Tatsache. Ich habe es vor euch allen bewiesen. Nein, Gott hat es vor euch allen bewiesen. Was? Was sollen sie ohne Zweifel wissen? Dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Gott hat etwas getan und er hat allen den Beweis dazu gegeben. Gott hat Jesus sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht. Das sind diese beiden bekannten Titel des Sohnes Gottes. Herr aus Psalm 110 und Christus, dieser Titel zum Beispiel aus Psalm 2, also Kyrios und Christus. Er ist der gesalbte König und Herrscher über allem. Er hat ihn zum Herrn, zum Christus gemacht. Über alle seine Feinde, sie allesamt zu vernichten und zu unterwerfen. Und als gesalbter König über sein Volk es zu retten. Mit Gewissheit also soll das ganze Haus Israel erkennen, dass ihn Gott sowohl zum Herrn und Christus machte, diesen Jesus, den ihr kreuzigt. Das sollt ihr wissen und von Herzen begreifen. Und nicht allein Israel übrigens. Wir lesen dann später in Apostelgeschichte 17 eine ähnliche Beweisführung. Dann der Apostel Paulus ist vor den Heiden, vor den Griechen auf dem Gerichtshof in Athen. Und er predigt dort, nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen. Warum? Weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und er hat allen den Beweis davon gegeben, wie? Indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Ihr sollt alle wissen, dass dieser euer Richter sein wird. Der Richter der Lebenden und der Toten. Der ganze Erdkreis, alle Menschen überall sollen es wissen. Er ist der von Gott eingesetzte Herr über die gesamte Menschheit. Er ist dein Richter, den Gott zum Herrn und zum Christus gemacht hat. Und nun hör einmal, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Etwas Dümmeres und Schändlicheres und ich sage euch, Gefährlicheres kann man nicht machen als das. Also den, den Gott zum Höchsten und zum Mächtigsten gemacht hat, der bestimmen soll über das Schicksal einer jeden Seele, ob sie eingeht in die ewige Herrlichkeit oder in die ewige Hölle. Diesen, den Christus, den Herrn, den Sohn Gottes, der Herrlichste von Gott geehrt an dem höchsten Platz, den habt ihr genommen, um auf die schändlichste, erniedrigendste Weise hinzurichten, als sei er Abfall. Zweimal, sagt Petrus es hier, spricht er es hier an in seiner Predigt, ihr habt ihn gekreuzigt. Den Herrn über alles. Ihr habt ihn verworfen, ihr habt den Gesetzlosen übergeben, zur Kreuzigung verachtet, brutal gefoltert, bespuckt, geschlagen, gegeißelt, entblößt, verspottet, gekreuzigt. Den, der alle Macht hat über Himmel und Erde, dessen Name über allen Namen steht, wo sich jedes Knie beugen soll. Überlegt einmal, was sagt Petrus damit? Den habt ihr gekreuzigt? Mit anderen Worten, es sieht gar nicht gut um euch aus. Ist euch klar, dass ihr ein gewaltiges Problem habt? Dass es nichts Schlimmeres gibt als das? Ihr habt euch mit ihm angelegt? Mit diesem? Also wenn man sich mit jemandem nicht anlegt, dann mit diesem. Ihr habt ihn gekreuzigt? Sein Zorn, sein Gericht, dass er euch allesamt zerschmettert, ist euch gewiss. Und Petrus war mutig genug, sie alle anzuklagen, wegen dem Tod, wegen dem Mord des Sohnes Gottes. Schaut, welche Auswirkungen hat diese Predigt? Und wir werden uns das ja dann einen anderen Sonntag genauer anschauen. Aber bleiben wir mal nur hier bei Vers 37. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, Brüder? Was sollen wir tun? Das heißt, diese Botschaft, dass Jesus von Nazareth der Herr, der Christus ist und dass sie ihn gekreuzigt haben, das durchbohrt sie wie ein Schwert, also vollständig, ganz hindurchdringend, bis ins tiefste Innere trifft es sie und es überführt sie von ihrer Schuld, dass sie sich fragen, wie konnten wir das nur tun? Das Gericht ist uns gewiss. Brüder, was sollen wir denn jetzt machen? Also wenn das der Fall ist, dass wir den Allerhöchsten zum Feind haben, was sollen wir nun tun? Nun, wenn sie aufgepasst hätten, dann wüssten sie auch, dass Petrus schon eingangs gesagt hatte, in Apostelgeschichte 2, Vers 21, jeder, der irgend den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Und in seiner ganzen Predigt hat er erklärt, wer dieser Herr ist. Ihr müsst euch bekehren. Ihr müsst es bereuen, was ihr getan habt, von ganzem Herzen. Ihr müsst umkehren von euren bösen Werken und ihr müsst euch diesem Jesus, diesem König unterwerfen. Ihr müsst euch zu ihm von ganzem Herzen bekehren und wir werden sehen, ihr müsst euch taufen lassen auf seinem Namen, dass ihr nun ihm gehört und diesem König dient. Was ist mit dir? Unterwirfst du dich diesem Herrn und diesem König? Oder hörst du diese Predigt von Pfingsten, von Petrus, der dir ein Beweis nach dem anderen gibt und dich lehrt, dass Gott es bewiesen hat? Sag, auf was für eine Bestätigung wartest du jetzt noch? Auf was für ein Zeichen wartest du jetzt noch? Was soll denn jetzt noch irgendwie passieren, dass du erkennst, dass dieser Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, der Herr über allem? Was, auf was wartest du noch? Gott hat es ein für alle Mal bewiesen. Welch größere Werke sollte er noch vollbringen? Worauf wartest du? Bekehre dich heute. Unterwirf dich heute unter seine Herrschaft, da gibt es gar nichts mehr, worauf du warten musst. Es gibt nichts. Du musst nicht warten auf ein inneres Gefühl. Du musst nicht warten auf irgendein Zeichen, das Gott dir gibt. Er hat es dir bewiesen. Versteh doch von ganzem Herzen. Dieser ist der Herr. Und darum beug deine Knie. Bekenne mit deinem Mund, mit deiner Zunge, dass er der Herr zu nennen sei. Und gehöre ihm. Und diene ihm und liebe ihn und ehre ihn. Küss den Sohn, sagt die Heilige Schrift, damit er nicht zürnt und ihr nicht umkommt auf dem Weg. Zurück zu meiner Aussage am Anfang. Wie kann es sein, dass die Gemeinde Jesu heute häufig scheinbar so kraftlos und so harmlos ist für all diese Feinde Jesu Christi auf der ganzen Welt? Und dass die Predigt von Gottes Wort nicht die Herzen durchbohrt der Feinde Jesu? Antwort: Weil wir vielleicht nicht genau das predigen, was Petrus predigt. Wir predigen, Jesus liebt dich und er ist gestorben für deine Sünden und er wird sich freuen, wenn du an ihn glaubst und er dein persönlicher Herr und Retter wird. Das ist zu wenig. Hast du verstanden? Das biblische Evangelium vom Reich Gottes ist, Jesus von Nazareth ist der Herr, der Christus. Er ist eingesetzt von Gott als Gesalbter, auf dem höchsten Thron mit höchster Macht bekleidet, um über alle seine Feinde, ja alle Menschen zu herrschen und alle zum Schemel seiner Füße zu machen, die ihm widerstehen. Darum? Fall heute vor ihm nieder, denn er ist auch der Herr deiner Seele. Er ist dein Richter, er ist der König aller Könige und der Herr aller Herren. Er wird dich strafen, wenn du nicht umkehrst mit dem ewigen Feuer der Hölle. Er selbst wird alle Nationen zerschlagen, wenn sie sich nicht beugen vor ihm. Und alle seine Feinde, seien sie noch so groß und mächtig, er sitzt im Himmel und er lacht und spottet über sie. Denn niemand kann ihm gefährlich werden. Er ist der Größte. Stell dir die größten und die mächtigsten und die gefährlichsten Feinde des Christentums vor, ob du mit Nero anfängst und nenn von mir aus Stalin oder Hitler oder weiß ich auch immer, wen du nennen willst. Alles Fußbänke. Alles Fußabtreter für den Herrn. Er hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Und er hat die Macht, Leben zu geben, wem er will. Und um dir Leben zu geben, ist er gekommen, um zu sterben für die Sünden. Er ist gekommen, um aufzuerstehen am dritten Tag, aufzufahren zum Himmel. Und er hat die Vollmacht, dir ewiges Leben und Vergebung deiner Schuld zu geben, wenn du kommst zu diesem König und niederfällst und seinen Namen anrufst und um Gnade ihn anrufst, dass er dir vergeben möge. Denn unser König, er ist gnädig und barmherzig. Er vergibt gerne, er ist reich an Gnade für alle, die zu ihm kommen, den König, und ihn um Gnade bitten. Er vermag sogar denen zu vergeben, die ihn gekreuzigt haben, überleg es dir. Glaubst du, deine Sünde ist zu groß, dass dieser große König dir nicht vergeben könnte? Komm, komm heute und lass dir dieses Wort neu durchs Herz dringen. Dass Jesus der Herr ist, der einzige Retter. Und wenn er dich nicht rettet, wird er dein Richter sein zum ewigen Verderben. Du hast von dem Beweis gehört, dass Jesus der Herr ist. Meine Frage ist, dringt es dir zu Herzen? Wenn es dir zu Herzen dringt heute, was wirst du machen? Du wirst fragen, wie diese Männer, die es hörten, was sollen wir tun? Und damit meine ich auch euch, die ihr Christen seid. Ihr habt euch bekehrt, ihr habt euch Christus unterworfen, aber muss nicht. Diese Botschaft von der Herrschaft Jesu Christi über alle Dinge, muss das nicht neu sich ganz tief bohren in dein Herz, auch bis in die letzten Ecken? dass du dich fragst, also wenn er herrscht, wenn das stimmt, dass er herrscht und es ist gewisslich wahr, Gott hat es bewiesen, was soll ich denn nun tun? Also was soll ich denn nun tun mit meinem Leben? Was soll ich tun mit meiner Familie? In all meinen Beziehungen? Was soll ich tun mit meiner Ehe? Was soll ich tun mit meinen Kindern? Was soll ich tun mit meiner Arbeit? Was soll ich tun mit meinen Finanzen? Was soll ich tun mit meiner Freizeit? Was soll ich tun im Gemeindeleben? Was soll ich tun in allen Bereichen meines Lebens ohne Ausnahme? Warum? Weil er Herr ist. Herr über jeden Bereich meines Lebens. Und was da auch immer ist, alles in meinem Leben soll zum Schemel seiner Füße werden. Alles soll ihm untertan sein. Das soll mein größtes Anliegen in allen Dingen sein. Die Herrschaft Jesu Christi. Ihm die Anerkennung und die Ehre und die Liebe zu geben, die er verdient. Durchbohrt dieses Wort von der Herrschaft Jesu Christi dein Herz heute. Oder lässt es dich kalt? Das Evangelium des Reiches Gottes in Christus verändert alles, alles. Die Frage ist, ob du dich heute ihm neu unterwirfst und bei allem sprichst, er sei der Herr zu nennen, in jedem Bereich meines Lebens. Und alle, die der Herr Jesus Christus liebt, sagt er in der Offenbarung, die überführt er und züchtigt er. Darum sei nun eifrig und tu Buße. Welchen Bereich zeigt dir der Herr Jesus Christus gerade? Mittels seines Wortes durch den Heiligen Geist, wo du die Herrschaft Jesu Christi missachtest. Kehr um, tu Buße und sei gesegnet darin, dass der Sohn Gottes über dich herrscht und du damit Leben, ja Leben in Ewigkeit hast, durch den Glauben an ihn. Dem alleinigen Machthaber, den König aller Könige, und dem Herrn aller Herren, ihm sei die Ehre und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.